For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Du möchtest ein Erlebnis verbinden mit der Musik, die du magst. Ihr analoger Moment, Nähe untereinander, Nähe zu den KünstlerInnen. Das sind die großen Erlebnisse, die suchen die Menschen. Und deswegen ist mir eigentlich auch nicht bange um die Musik in der digitalen Zeit.
Hallo, ich bin Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Mir gegenüber sitzt heute Johannes Ewerke. Johannes ist seit Januar 2023 Geschäftsführer des BDKV, Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, und vertritt die Interessen der deutschen Live-Entertainment-Branche gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Jurist und Kulturmanager verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Kultur, Wirtschaft und Politik, aber auch in der Produktion von Oper, Theater und Konzert. Vor seinem Wechsel zum BDKV war er in leitender Funktion bei Hamburg Marketing und verantwortete dort unter anderem Projekte zur Positionierung Hamburgs als Musikstadt und Kreativwirtschaftsstandort. Darüber hinaus engagiert er sich in verschiedenen Gremien der Kultur- und Musikwirtschaft. Neben Jura studierte er in München Theaterwissenschaften und an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater Kulturmanagement. Ganz aktuell wurde er zum Vorsitzenden des Fachausschusses Musikwirtschaft des Deutschen Musikrates, in den Beirat der Hamburger Clubstiftung und ganz, ganz aktuell, noch viel aktueller, zum Aufsichtsratsmitglied der Initiative Musik berufen. Lieber Johannes, schön, dass du zu Gast bist hier in unserem Podcast. Und wir endlich mal in diesem Rahmen, wir sehen uns ja häufiger, über die Live-Welt, Branchenthemen und verschiedene andere Bezüge sprechen können.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
Ich habe jetzt einiges zu deinem Lebenslauf einführend gesagt und dabei die wesentlichen Stationen unterstrichen. Aber natürlich ist das, was die Hörerinnen und Hörer jetzt mal vordergründig als Bezug sehen, das Thema Musik, das verbindet uns nicht nur beruflich, aber reingezoomt, du vertrittst die Live-Branche. Wie hörst du Musik? Wie nutzt du Musik, muss man ja vielleicht auch sagen, aber wie ist deine Musikwelt aktuell?
Ich gehe wahnsinnig gerne zu Konzerten. Das ist nicht nur, weil ich dieser Branche angehöre, sondern das ist der Grund, weswegen ich in die Branche gegangen bin. Und Musik hören ist so wie bei allen im Stream wahrscheinlich bei mir die häufigste, was Stunden betrifft, Nutzungsform.
Das heißt, du arbeitest die ganze Zeit auch bei Live-Events und qua das ist dein Job. Und dann wird gestreamt und die Playlist füllt sich und ein bisschen Vinyl auch dabei.
Bisschen Vinyl auch dabei, aber nicht der Rede wert. Ich habe auch noch CD-Regale, also
aber alles kommt wieder.
Alles kommt wieder. Nee, es hörte sich jetzt gerade so an, als würde ich die ganze Zeit bei Musikveranstaltungen arbeiten. Das wäre wahnsinnig schön, aber ich arbeite für Musikveranstaltungen, nicht bei Musikveranstaltungen.
Hast du beim Thema Live, weil du das ja auch besonders in den Vordergrund gestellt hast, hättest du da für dich das Live-Erlebnis, was dich zu Live-Musik gebracht hat, also als Fan, als junger Johannes?
Jetzt kann ich wirklich ganz, ganz weit zurückgehen und hört sich wild an, aber ich komme aus Donaueschingen. Das ist ein ganz kleiner Ort in Süddeutschland. Der ist kulturell das ganze Jahr über nicht wirklich auf der Landkarte, außer in diesem einen Wochenende, wenn sich die Donaueschinger Musiktage dort stattfinden und die neue Musikszene national und zum Teil auch international dort trifft. Also seit über 100 Jahren gibt es da dieses kleine Festival.
Krass, über 100 Jahre.
Ja, ja. Das wurde von den Fürstenbergern irgendwann mal gestiftet, die das immer noch liebevoll begleiten. Aber die Musiktage waren so ein Ort, wo Stravinsky oder andere präsentiert wurden, kann man vielleicht schon sagen. Und ich bin dort hingekommen im Alter von 3 oder 4 Jahren, weil mein Vater dort Bürgermeister wurde in Donaueschingen. Und der war selber noch sehr jung zu der Zeit und fand es wahnsinnig aufregend und spannend, was da so passiert, und hat die Familie eben mitgenommen. Und so bin ich, vielleicht war ich 5, bei meinem ersten so ein Eschinger Musiktage-Konzert
erlebt. Und da hast du erst mal die Toten Hosen gehört.
Und ich habe noch einen sehr lebendigen Eindruck von diesem Moment. Das war ein abgedunkelter Saal, der Sternensaal in Donaueschingen. Und da war eine Klanginstallation von, es müsste Luigi Nono gewesen sein, wo dann so fluoreszierende Fäden durch den Raum gingen und sphärische Klänge diesen Moment so begleitet haben. Und das war für mich wahnsinnig starkes Erlebnis. Und ab dem Moment habe ich diese Musiktage als so ein Abenteuer empfunden und wirklich jedes Jahr verfolgen dürfen, weil mein Vater mich immer mitgenommen hat. Mhm. Und da gab es dann persönliche Bekanntschaften zu Komponisten, die in der Zeit einfach auch prägend waren, die man dann auf einer menschlichen Ebene kennenlernt und nicht über das Werk. Mhm. Und das eröffnet einen ganz anderen Zugang zum Werk und auch zu erleben, wie Ensembles und Komponisten um ein Werk, um eine Uraufführung ringen, weil das sind ja vor allem Uraufführungen. Das macht das Ganze zu einem Werkstattfestival, zu was ganz Lebendigem. Und diese Art von Kulturproduktion, diese Arbeit mit dem Werk, miteinander, im Ensemble, für diesen einen Moment, das hat mich wahnsinnig begeistert. Und da wollte ich immer irgendwie Teil eines solchen Apparats sein.
Wahnsinn, das ist ja klingt nach einem sehr, sehr prägenden Umfeld auch. Bist du darüber auch zu Instrumenten gekommen? Also gab es da auch sowas, wo du gesagt hast, okay, Klanginstallateur kann ich ja nicht direkt werden.
Ich habe es befürchtet. Also du hast die Blockflötenfrage. Ich hab gehofft, ich komme da drum herum. Also ich habe auch versucht, selber zu musizieren. Und wahrscheinlich scheiterte es an Musikalität und an Fleiß auch. Also ich habe Bass gespielt, insbesondere, aber das habe ich noch nie im professionellen Umfeld erwähnt, weil das holt mich ein.
Jetzt ist es raus. Aber diese Erfahrung Donaueschingen, die hast du dann über mehrere Jahre im Turnus heranwachsend gelebt. Und darin hat sich dann verfestigt dieser Gedanke, den du gerade geteilt hast, du wolltest Teil eines solchen Teams, einer solchen Struktur werden. Mhm. Und das hat dich wirklich geleitet.
Ja, das hat mich tatsächlich wirklich geleitet. Ich war ja jedes Jahr, und du triffst ja, wie ich jetzt gerade gesagt habe, jedes Jahr dieselben Leute, und du wächst mit dieser, mit der stilistischen Weiterentwicklung. Und ich saß jedes Jahr neben Wolfgang Riem. Mhm. Ja, ich meine, du als Süddeutscher, als Badener kennst den Kuppelter vielleicht, ja, genau. Das war eine mächtige Erscheinung, kluger, liebenswerter, charmanter Typ. Und der hat mich sozusagen neben sich aufwachsen sehen. Und solchen Leuten immer wieder zu begegnen, das hält einen dran. So, aber ich habe dann in der Schulzeit schon angefangen, mich einzubringen bei den schulischen Produktionen, die es so gibt. Aber eigentlich nur einmal auf der Bühne und sonst immer nur im Umfeld.
Und logischerweise hast du dann Jura studiert. Also ist ja klar, was denn sonst, wenn man
Ja, das war so ein bisschen taktisch. Also das hat sich dann, weil ich habe ja Spaß an all diesen Kunstformen. Und die komplexeste Zusammenführung aller Kunstformen ist die Oper. Da hast du die darstellende Kunst, die bildende Kunst und die Musik an einer Stelle in Ensembleleistung. Und die Opernproduktionen sind wahnsinnig komplex. Und das fand ich die schönste und deswegen also erstrebenswerte Herausforderung. Da wollte ich hin, ich wollte Operndirektor werden. So, Opernhäuser, wie viele gibt es davon in Deutschland? Da wird nicht jedes Jahr eine Stelle frei. Mhm. Also die Chance zu scheitern ist unglaublich hoch. Und da dachte ich, dann studiere ich halt Jura, weil damit falle ich auf die Füße für den Fall, dass das nichts wird mit Oper. So. Und es hat geholfen.
Ja, aber hallo. Und vor allem hast du dich dann ja auch, du bist ja dann auch noch ins Kulturmanagement gegangen. Das heißt, du hast dann die juristische Linie verlassen und hast gesagt, okay, jetzt komme ich darüber wieder meiner eigentlichen Berufung wieder näher, oder war das dann weniger Taktik?
Doch, das war eigentlich auch total Taktik. Also, weil ich habe in der Schlussphase des Studiums in München und also im Referendariat insbesondere, habe ich schon am Prinzregententheater gearbeitet, stellenweise, oder bei den Kammerspielen, und habe so ein bisschen praktische Erfahrung gesammelt. Und dann war ich fertig, zweite Examen war auf dem Tisch, aber was macht man dann? Also, wenn du nicht sofort eine Stelle hast, ist es schwierig, in dem Bereich dann weiter zu arbeiten. Mhm. Also, wenn du in die freie Opernszene in Produktion gehst und bist Volljurist, dann halten die dich wahrscheinlich erstmal für gescheitert, Wenn du allerdings währenddessen eingeschrieben bist bei Kulturmanagement, dann denken sie, oh wow, das kann der auch noch. Und deswegen, einer von uns. Also ich habe natürlich was dazu gelernt. Ich habe wahnsinnig profitiert im Netzwerk, weil dieses Kulturmanagement war ein berufsbegleitender Studiengang, der also so Freitag, Samstag vor allem die Vorlesungsschwerpunkttage hatte. Und man konnte Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten und praktische Erfahrung sammeln. Und diejenigen, die da als Dozierende waren, die waren ein tolles Netzwerk. Also davon habe ich total profitiert. Und insofern konnte ich mir trotz bereits abgeschlossener Berufsausbildung leisten, da noch sehr viel auszuprobieren und alles Mögliche zu machen. Und das war deswegen eine extrem produktive Zeit.
Super. Und das hat dich dann, wir haben es ja eingangs gehört, aber das hat dich dann als wesentliche Station vor dem BDKV nach Hamburg geführt. Mhm. Und dort hast du ja das Thema, da musst du selber mal sagen, aber so in der Wahrnehmung jetzt, wie ich es für mich abgelegt habe, hast du ja genau dieses Thema Platzierung von Hamburg in dem Kreativwirtschaftsumfeld plus Musikfokus dann verantwortet und auf- und ausgebaut. Oder wie würdest du das jetzt den Zuhörerinnen beschreiben?
Ja, Hamburg hatte gegen Leipzig eine nationale Olympia-Bewerbung verloren. Und das, obwohl Leipzig objektiv wegen der Kriterien des DOSB gar nicht geeignet war, Olympische Spiele auszurichten, mangels Hotelbettenanzahl und Infrastruktur. Die Hamburger haben das sehr ernst genommen, diesen Moment. Ja, die haben dann sich gefragt, da ist irgendwas wirklich fundamental daneben gegangen. Wie konnte das passieren? Warum sind wir in der Außendarstellung nicht so super, wie wir denken, dass wir sind, so ähnlich? Und Ole von Beust hieß der Bürgermeister damals, der hat dann gesagt, dass man dieses Stadtmarketing irgendwie koordinieren muss, dass man das versuchen muss, die Außendarstellung Hamburgs konsistent zu halten und nicht so ein diffuses Bild von Hamburg zu haben. Wenn man Hamburg heute als Flugreisender, morgen als Tourist und übermorgen als Student und irgendwie wie auch immer begegnet. Also die Außendarstellung Hamburgs war nicht konsistent. Und dafür wurde die Branding. Hamburg Marketing gegründet. Ja, und wir haben das als Hamburg Marketing so ein bisschen betrieben, wie Unternehmen das betreiben. Also unterstützt von einer Firma, die Brandmeier Markenberatung, die waren damals einfach auch sehr fortschrittlich mit der Idee, wie man Städte wie Marken platziert oder begreift. Denen wurde dann untersucht, was macht Hamburg eigentlich aus? Also positive Vorurteile über Hamburg, Kenntnis über Hamburg, was macht den Unterschied? Und das war nicht nur eine Befragung, das waren ganz viele Befragungen, die empirisch gestützt waren. Da wurden Verbraucher und Unternehmen befragt, und zwar national und international. Und eine fünfte Befragung war dann innerhalb Hamburgs so als Kontrolle, wie ist das Außenbild und das Innenbild, stimmen die denn überein? So, und daraus hat sich ein relevant Set an ganz konkreten Gegebenheiten herauskristallisiert, die bekannt sind, die glaubwürdig sind und die Sympathie treiben. Und in diesem ganzen Set, was so eine Art, in Anführungszeichen, Marke Hamburg definiert, wurde die Musik immer wieder genannt und in verschiedener Form. Und unter anderem die Reeperbahn als ein Ort von Clubs, von internationaler jungen Musikszene, von Kreativwirtschaft. Aber auch in der klassischen Musik hat Hamburg ja schon einige Assets gehabt. Und da wuchs dann der Bedarf, mit diesen Themen dann auch umzugehen und die weiterzuentwickeln und die international und national spezifisch zu kommunizieren. Und das wurde dann eine Aufgabe, die wir ja mit Veranstaltungen, mit Medienarbeit, mit verschiedensten Ansätzen gemacht haben. Das war sehr, sehr schön.
Super spannend, weil das geht ja jetzt auch wirklich in der Zeit ein ganzes Stückchen zurück, wo wir vieles von dem, was ihr etabliert habt, ja als gegeben ansehen, als Akteure. Ne? Weil das ist ja eine Zeit gewesen, keine Ahnung, wahrscheinlich hast du dann Barbara Kisseler angerufen und gesagt so, hey, du musst jetzt mal aus Berlin nach Hamburg kommen.
Das wäre toll gewesen, war eine tolle Frau.
Wunderbar, ja. Ja, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Lass uns zur Musik zurückspringen in deine Verantwortung jetzt aktuell. BDKV und BVMI sind ja nicht nur die beiden größten Branchenverbände, sondern sind auch seit Jahrzehnten gute Partner in einem auch sich wandelnden Umfeld. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, wurde mir immer gesagt, Mensch, Florian, und hahaha, guck mal, ihr wart mal so groß und jetzt sind wir so groß und guck mal hier und Digitalisierung, euer Niedergang hier und wir sind aber noch viel größer und wir waren mal und so. Das sind alles Dinge, die mich irgendwie nie so wirklich interessiert haben, weil ich das damals schon, das war die Realität. Und jetzt haben wir fast forward ein Umfeld, wo wir, sagen wir mal, die nächsten Evolutionsschritte miteinander gehen. Aber möchtest du vielleicht nochmal ganz kurz zum BDKV was sagen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch nicht so tief in den Verbandsstrukturen sind wie wir, da was zu hinterlegt haben und vielleicht aktuell mal so deine Wahrnehmung der Branche auch mal mit uns teilen?
Klar. Also während ihr, wenn ich das so sagen darf, als Musikindustrie ja den Bereich Recorded bedient der BDKV den Bereich Live-Kultur. Und zwar nur die privatwirtschaftlichen Akteurinnen und Akteure der Live-Kultur. Also wir sind nicht Vertreter der Opernhäuser oder öffentlichen Kulturanbieter, sondern wir sind nur diejenigen, die eben die privatwirtschaftliche Seite abdecken. Und das ist dann im Schwerpunkt sicherlich Musik. Da sind es dann Veranstaltende, aber auch Agenturen, also Vermittler zum Beispiel im klassischen Musikbereich sind die insbesondere ja sehr relevant, privatwirtschaftliche Vermittler von Künstlerinnen und Künstlern. Und neben der Musik sind es aber auch Show, Family Entertainment und Wort, also Comedy, Kabarett, das sind ja auch wesentliche Teile des Live-Entertainments. All die vertreten wir. Das sind
auch ordentlich gewachsen über die letzten
Jahrzehnte. Ordentlich gewachsen, ordentlich gewachsen. Und wir haben insgesamt 480 Mitgliedsunternehmen. Das ist zunächst mal überschaubar in der Größenordnung verglichen mit anderen Verbänden. Aber unsere Mitglieder sind für etwa 300.000 Veranstaltungen pro Jahr in Deutschland verantwortlich.
Was jeden Tag irgendwie
jeden Tag
fast 1.000 sind.
Was
wenn ich das jetzt mal so kurz...
Aber es ist auch, wenn man dann genauer reinguckt, es ist einfach sau viel.
Naja, also von was, bis, ne? Also von so, bis, was von da 30 so alles, Leute bis 100.000 Leute.
Und die allermeisten Veranstaltungen laufen ja in einem sehr kleinen Umfeld.
Und die, sagen wir mal jetzt, die, so dieses Thema Wahrnehmung, du hast es gesagt, Recorded, Musikindustrie, wir sind an vielen Stellen damit konfrontiert, dass wir ja uns auch als Branche immer wieder erklären müssen. Und zwar nicht, um die Unterschiede immer so sehr herauszukehren, sondern um das gemeinsame, das Brancheninteresse auch nach vorne zu stellen. Aber wenn du jetzt da, sagen wir mal, uns mal als Branche siehst und dann von mir aus auch die anderen, die noch dazugehören, auch mitdenkst, an welchem Punkt sind wir da gerade? Wie nimmst du uns wahr? Wie siehst du die Schnittmengen? Wir kommen dann auch gerne noch zu den jetzt spezifischen Themen von euch im Live-Bereich, aber in welcher Phase nimmst du uns gerade wahr?
Also ich nehme uns ja wahr als eine sehr vielgestaltige Musikwirtschafts- oder Musikbranche, die von den Verlagen, von den Managements, von den Musikinstrumente herstellenden oder Händlern bis hin zu Recorded oder Live reichen. Insgesamt ist die Branche trotz allem verglichen mit anderen Wirtschaftssektoren klein und sehr aufeinander angewiesen. Also wir sind untereinander sehr viel mehr vernetzt, als es in anderen Branchen üblich ist. Und deswegen ist jede Abgrenzung und jedes Gegeneinander nicht nur sinnlos, sondern auch kontraproduktiv. Und ich nehme uns als Verbände mit im Miteinander zugewandt wahr. Ich glaube, das war nicht immer so. Vielleicht hat Corona dazu geführt, dass man mehr zusammengerückt ist und sich untergehakt hat. Und es kommt uns jetzt zugute, beziehungsweise es ist jetzt eine Notwendigkeit, intensiv miteinander zu arbeiten. Und wir merken das jetzt, wenn ich auf die Wahrnehmung unserer Live-Branche gucke. Alleine deswegen, weil nahezu die ganze Branche irgendwie jetzt auf Live guckt. Weil die Umsätze, die wir erzielen, wirken sich eben wegen der Arbeitsteiligkeit und wegen dieser horizontalen Integration, die wir haben, wirken sich diese Erlöse, die wir erzielen, in allen Teilbranchen dann am Ende doch auch aus.
Naja, und der Druck, der wirtschaftliche Druck in dieser Zeit, jetzt gut, du hast Corona angesprochen, sicherlich auch Teil eines Zusammenrückens damals, auch Gründungsmomentum für Forum Musikwirtschaft und andere strukturelle Verzahnungen. Aber der wirtschaftliche Druck um uns herum ist halt auch sehr groß, wo aber schon ja die Frage ist, wie können wir die Schnittmengen dann gemeinsam um die Künstlerinnen und Künstler herum so herausstellen, dass es nicht ein Gegeneinander oder ein kleinteiliges Abgrenzen wird. Ne? Weil, wie du sagst, wir sind so arbeitsteilig, dass man ja auch teilweise sich in Debatten wiederfindet, wo man sagt, so Moment mal, das ist jetzt ja wirklich eine total verkopfte und vielleicht an manchen Stellen auch juristisch korrekte Herleitung von mir aus. Aber allein die verschiedenen Hüte, die manche in der Branche tätigen, aufhaben und an wie vielen Stellen sie auftauchen, wird ja dann dieser Ausziselierung der Debatten auch teilweise nicht gerecht. Also hast du da, ich meine, du hast ja uns auch schon eine Weile, wir kamen gerade auf Hamburg, du kennst uns ja sozusagen, sagen wir mal, aus der Außenwahrnehmung, Teil von Platzierung der Stadt Hamburg und bist dann immer näher rangezoomt, hast dadurch auch natürlich eine sehr, sehr genaue, einen sehr genauen Blick auf die Entstehung Reeperbahn-Festival und Ähnliches, was ja vor der Tür war, Elbphilharmonie natürlich auch, aber jetzt bist du ja direkt am Steuer. Und wie hat sich da dein Blick verändert? Warst du überrascht, wie komplex wir dann wirklich sind?
Überrascht war ich da jetzt über die Komplexität der Branche jetzt nicht, dafür kannte ich sie.
Schwierig, wir sind miteinander.
Aber ja, und warum? Also, dass es schwierig ist, das war schon klar. Also, es gibt in manchen Teilbereichen der Branche, ich will da jetzt nicht so einsteigen, gibt es dann schon ein starkes Gegeneinander auch. Wie sehr das doch dann an Persönlichkeiten hängt und wie sehr das doch dann an überkommenen oder traditionellen Rivalitäten hängt, das hat mich ein bisschen überrascht. Was aber auch Hoffnung gibt, weil das lässt sich überwinden. Und das merkt man ja auch in der neueren Generation von Akteurinnen und Akteuren, die da jetzt so nachwachsen, dass die in völlig anderer Art und Weise kooperativ sind. Das merke ich auch innerhalb unserer Branche, dass da doch ein gewisser, also ein starker Wandel ist in mehrerlei Hinsicht. Also jetzt nicht auf die Konzernstrukturen hin, die ja in allen Wirtschaftsbereichen begünstigt sind, hinzuweisen, sondern mir geht es dabei jetzt darum, dass es eben auch eine neue Generation von Menschen heranwächst, die einen anderen Umgang mit reinbringen in das Geschäft und dass das atmosphärisch eine positive Auswirkung hat.
Du hast vorhin einen Punkt herausgestellt, nämlich das Thema Mitglieder bei euch sind die privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen. Und wir sind ja in einem Umfeld, wo nicht nur das Wirtschaften unter Druck ist, sondern eben auch die verschiedenen Förderlogiken, sagen wir mal, unter erheblichem Druck stehen. Wenn wir aber ranzoomen an das Thema Unternehmer und Unternehmer in der Musikbranche, unternehmerische Ansätze, wie nimmst du das gerade wahr? Wie können wir diesen Teil besser herausstellen? Noch dazu in einem Umfeld, wo ja auch das nicht immer ein Entweder ist, sondern manche Sachen sich ja auch überschneiden. Du bist jetzt dann neu im Aufsichtsrat der Initiative Musik, hast also da auch nochmal bald dann andere Einblicke, aber so jetzt mal von deiner Wahrnehmung, wir haben ja gemeinsames Interesse, dieses Unternehmerische, sagen wir mal, deutlicher zu platzieren. Investitionen, Risiko, Partnerschaft, neue Bereiche, neue Geschäftsmodelle.
Das ist eine sehr umfassende Frage. Also erstmal, wir sind ja als privatwirtschaftlicher Teil zum Teil in der Politik in einer eigenartigen Zwischen-den-Stühlen-Situation.
In der Kultur.
In der Kulturpolitik vor allem. Die Kulturpolitik fokussiert sich sehr, sehr stark traditionell auf die öffentlich geförderte Kultur. Das liegt auch nahe, weil dazu gehören ja große Verpflichtungen wie Kulturinstitutionen, Theater, Oper, Orchester. Die sind wirtschaftlich auch unter Druck. Selbst wenn die also öffentlich subventioniert sind, haben die ja trotzdem mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Und die sind in den letzten Jahren nie leichter geworden, sondern immer nur schwieriger. Und das führte zu einem Anwachsen der öffentlichen Investitionen in die Kultur. Und ich will die auch gar nicht in Frage stellen. Die halte ich für wichtig. Auf der anderen Seite fühlen sich dann die Kulturverwaltungen oftmals nicht ganz so zuständig für den wirtschaftlichen Teil der Kultur, sondern sagen, ja, das ist auch eher Wirtschaft, geht mal zum Wirtschaftsressort. Und beim Wirtschaftsressort sagt man, ach, ihr seid doch eher Kultur, geht doch mal wieder zurück. Das ist in Hamburg jetzt vielleicht nicht so. Da ist die Struktur ein bisschen eine andere. Und da ist ein Kultursenator, der einen ausgesprochen starken, wachen, aufmerksamen Blick auf die Kulturwirtschaft auch hat.
Gruß an Carsten Broster ist raus.
Gruß an Carsten Broster. Aber in anderen Bereichen der Verwaltung ist das doch sehr deutlich spürbar, dieses Hin und Her. Und wir wollen ja eigentlich auch gar keine Subventionen haben. Wir wollen wirtschaftlich mit Kultur arbeiten. So. Trotzdem wollen wir als Kulturtreibende wahrgenommen werden und ernst genommen werden an der Stelle. Auf der einen Seite ist es eine hohe Freiheit, dass wir nicht abhängig sind von den Rhythmen der Subventionsrahmenbedingungen und Vergaben. Wir müssen nicht jedes Jahr neu zum Senator gehen und um Geld betteln. Also wir sind da schon sehr frei und das ist ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite zeigt sich in der wirtschaftlich angespannten Situation von heute, wie schwierig es ist, gerade in dem kleinen Bereich, in dem Nachwuchsbereich, in dem Clubbereich wirtschaftlich zu arbeiten. Also Clubs sind noch mehr unter Druck als das andere. Oder diese kleinen Festivals, die sind auch wirtschaftlich enorm unter Druck. Und an der Stelle wird aber eine wichtige Nachwuchsarbeit geleistet. Eine Arbeit, die in anderen Wirtschaftsbereichen so nicht mehr in der Form geleistet werden kann. Wir sehen also eine große Verantwortung bei uns und die ist manchmal nicht mehr alleine zu tragen. Also sind wir jetzt doch für eine gewisse Förderung, ja, vor allem aber eben in dem Bereich, wo es um Nachwuchs geht, um kleinteilige Strukturen, also wo das Wirtschaften wirklich nicht rentabel sein kann, in der Clublandschaft und bei den kleinen Festivals insbesondere.
Das heißt also, dieses an der Stelle ein blendet Wirtschaften, weil man eben sagt, okay, es gibt Bereiche, die sich so nicht rentieren, wo man aber eine Infrastruktur offen halten will, wo natürlich immer die Frage ist, okay, woher kommt der Druck konkret im Clubbereich? Das ist jetzt nicht dein Job, das immer und überall zu vertreten, aber natürlich ist die Schnittmenge zu euch offensichtlich. Und dahinter ja auch wieder die Frage, was verändert sich eigentlich im Clubbereich qua, wie verhalten sich die jüngeren Generationen heute, was wird wo wie in Anspruch genommen? Und das ist natürlich ein Riesenfeld und auch nicht leicht zu lösen über Förderung. Ne?
Also so. Nein, ist überhaupt nicht leicht zu lösen. Also es ist auf jeden Fall eine intensive Zusammenarbeit an der Stelle nötig von unserer Seite. Wir kommen dem auch sehr gerne nach. Wir sind mit der Livecom insbesondere in einem engen Austausch. Die haben eine Fördermitgliedschaft ermöglicht und wir sind das erste Fördermitglied geworden, auch um ein Zeichen zu setzen dafür, dass die Clubkultur für uns ein ganz entscheidender Ort ist und Clubs mehr sind als nur Abspielorte für unsere Veranstaltenden. Die Arbeit, die dort geleistet wird, wird auch stellenweise gefördert, aber es ist noch nicht ein strukturierter Vorgang, der bundesweit überall etabliert wäre. Also die Städte haben zum Teil Förderungen, die Länder machen hier und dort ein bisschen was, der Bund macht ein bisschen was. Es ist aber vor allem verglichen mit dem, was in die öffentliche Kultur fließt, ist es ein Klacks.
Wir kommen gleich nochmal drauf zurück, aber mir ist gerade was noch in den Kopf gekommen, nämlich als du über Donaueschingen gesprochen hast. Das war ja so gesehen ein heutzutage würde man sowas als immersives Musikerlebnis promoten. Ja. Das klingt ja nach einem sehr immersiven Musikerlebnis, Installation, Effekte. Das hat mich nochmal zu der Frage gebracht, skizzier doch mal kurz, wie aus deiner Sicht sich das Live-Musik-Business seitdem wesentlich verändert hat. Weil ich meine, du warst dann eine ganze Strecke dabei, okay, in einem bestimmten Segment, aber jetzt mal, wenn wir drauf schauen, sind ja genau solche immersiven Themen eigentlich eher die Themen, die heute an vielen Stellen eher im Mainstream angekommen sind und damals eher wirklich ganz neu waren, wenn ich das jetzt so für mich hinlegen würde, als an der Stelle nicht so versierter Mitdiskutant.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein gewisser Trend, dass Kultur erleben, Kunst erleben in mehreren Sinnen oder im nicht ganz gewöhnlichen Setting gerade stärker wahrgenommen wird. Das war früher, gab es das auch schon. Ich bin über was gestolpert kürzlich, was eine schöne Nachricht in der Hinsicht war, dass es im Frühbarock schon Komponisten gab, die im Kirchenschiff Musiker und Musikerinnen so platziert haben, dass sie den Raum füllten und dem Publikum einen anderen Höreindruck verschafft haben. Sogar, also das ist nicht ganz neu. Das gab es auch in Donaueschingen, aber es gab es eben auch schon mal im Frühbarock. Das ist eine schöne kleine Side-Note in die Richtung, dass vielleicht das Rad doch jetzt nicht ganz neu erfunden wurde.
Und Weihrauch gab es auch, insofern hat es immersiv, war richtig was los.
Ja, und der hat als ehemaliger Ministrant, kann ich das berichten, der hat durchaus berauschende Wirkung, glaube ich. Also insofern gibt es doch da
es muss nicht immer unbedingt
das Neueste gerade. Genau, also manches wurde jetzt nicht neu erfunden, sondern wird nur wieder betont. Das finde ich aber deswegen nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Das musikalische Erleben, und das ist ja etwas, was in der neuen Musik immer wieder ausgelotet wird, ist eben mehr als frontal zu sitzen und sich Melodien anzuhören. John Cage, 4:33, das Musikstück ohne erzeugte Klänge, sondern nur Klänge, die von irgendwo kommen, aber nicht von demjenigen, der das Stück aufführt. Ist ein deutliches Statement deswegen.
Und wo siehst du da so die wesentlichen Entwicklungen? Weil wenn wir über immersive Erlebnisse sprechen, dann kannst du auf der einen Seite kannst du zu den Avataren kommen, als neue Blended Reality Welt. Dann gibt es eine große Diskussion, die jetzt so ein bisschen abgeebbt mir erscheint, das Thema Artist in Residency. Dann gibt es die Diskussion, die großen Konzerte und die Preisentwicklung und. Aber wie siehst du da aktuell so das, wo ihr euch als Branche hinbegebt? Was sind da die Trends? Was sind da die Herausforderungen, die du siehst?
Vorab in diesen beiden von dir genannten Beispielen, also diese Avatare, also ABBA Voyage in London, und diese Residencies wie von Adele in München oder so, das sind keine Modelle, denen ich starke Trendwirkung für die Zukunft vorhersage. Das liegt daran, dass das, was mit ABBA dort in London extrem erfolgreich gemacht wird, im Grunde ja etwas ist wie ein Kinofilm mit nur ein bisschen Live-Musik noch an der Stelle. Die haben ja auch eine Band im Raum. Ein Kinofilm, weil es wird etwas abgespielt, was ja voraufgezeichnet ist, was audiovisuell ist, in toller Qualität und einem dreidimensionalen Eindruck. Und man hat manchmal wirklich den Eindruck, dass da wirklich jemand auf der Bühne steht. Diese Faszination, die notwendig ist, um dafür jeden Tag zweimal Publikum ranzuholen, was notwendig ist, weil es sauteuer ist, sowas auf die Beine zu stellen, diese Faszination verströmen nur ganz wenige Bands. Die Beatles könnten das vielleicht auch sein oder vielleicht auch Queen. Aber dann wird es auch langsam schon eng.
Was aber dann durchaus ein Trend sein kann. Also nur halt in einem Spitzen. Genau. Und Superfans in einem bestimmten Segment und vielleicht nicht Mainstream. Ja.
Und auch nur an einem Ort, an dem wahnsinnig viel Publikum ist. Also es ist kein Zufall, glaube ich, dass es in den letzten 4 Jahren nur in London dazu gekommen ist, so eine Sache aufzuführen und nirgendwo anders in der Welt. Ja, das Sphere. Aber das ist ein bisschen was anderes. Also das Sphere ist ja einfach nur ein spektakulärer, technisch unglaublich gut ausgerüsteter Veranstaltungsraum, aber da steht immer noch U2 dann auf der Bühne.
Und mit immersiveren Möglichkeiten, wenn ich das rede. Also ich war noch nicht da.
Aber das dann eben begleitend zu der eigentlichen Band. Und auch dort sind die Kosten exorbitant für dieses Ding. Also sowas auf die Beine zu stellen, ist schwierig. Und auch das Vier gibt's nicht an einem anderen Ort der Welt in derselben Form nochmal. Also insofern, das ist eine interessante eigene Kunstform, aber es ist keine, die sich massentauglich skalieren lassen würde. Und das mit den Residencies ist ganz ähnlich. Also wenn Adele macht das möglich. Oasis kann das sicherlich auch, weil wenn die irgendwo ein Konzert machen, da will jeder hin und nimmt auch jede Strecke auf sich. Allerdings investierst du als Fan deutlich mehr als nur diese Ticketaufwendung. Sagen wir mal Adele 200 €, dann vielleicht noch mit Partnerin oder Partner sind es 400 € für die Tickets. Dazu dann noch die Flüge oder Bahnanreise, Hotelzimmer für 2 Nächte und noch mal ein bisschen essen gehen und so. Und dann bist du plötzlich 2.000 Euro los und nicht nur 200. Mhm. So, und das ist dein persönliches Kulturbudget. Das fehlt dir dann für die nächste Show. Und das fehlt dir insbesondere am Dienstagabend in der kleinen Clubshow, in die du vielleicht einfach noch so gehen würdest. Aber jetzt denkst du dir, nee, jetzt gucken wir mal, jetzt habe ich eben so viel Geld ausgegeben. So. Insofern ist das für den einen Act in der Residency eine coole Sache, dass die Leute alle kommen. Und das ist vielleicht auch praktisch, dass man an einem Ort sein kann. Es ist künstlerisch interessant, weil den Aufwand, den du da vor Ort treiben kannst, den kannst du nicht mobil durch die Stadien schicken. Das, was Adele da hatte in München, diese fantastische, riesige Arena, eine liebevolle Inszenierung. Unglaublicher Aufwand ist da reingegangen, in das ganze Umfeld auch. Also so ein ganzes Dorf haben die aufgebaut. Das war schon enorm. Das könnte man nicht einfach irgendwo anders hinschicken. Das würde sich wirklich wirtschaftlich nicht lohnen. Sowas musst du dann vor Ort machen. Aber auch da ist es so, dass es eben wenige Künstler schaffen, so viel Publikum. Also Adele waren, glaube ich, 740.000 Menschen, die da nach München sind. Die meisten eben von weit her. Das schafft diesen Magnetismus, den schafft wirklich nicht jede Band. Und dann ist es nicht attraktiv für die anderen, deren Konzerte dann eben nicht gekauft werden. Es ist nicht attraktiv für die anderen Städte, die eben auch gerne ein Adele-Konzert für ihre Bewohnerinnen und Bewohner hätten, die gerne auch attraktiv wären als Kulturstandort und mit solchen Highlights glänzen würden. Insofern spricht auch vieles dafür, dass das Touring-Geschäft nach wie vor so bleibt, wie es ist. Aber was ist jetzt das Besondere an beidem? Das ist dieses Erlebnis, dieses Once-in-a-Lifetime-Ding. Und das ist eigentlich auch unser Produkt. Wenn ich es mal so ganz provokant, hart zuspitze, wir verkaufen keine Musik. Die Musik ist kostenlos im Internet verfügbar. Ganz theoretisch zugespitzt. Kannst du mit einem Gratis-Abo bei einem der Streamer jeden Song der Welt hören. Dafür musst du kein Geld bezahlen. Du willst aber eine Nähe zu der Band haben. Du willst eine Gemeinschaft erleben mit den anderen, die dorthin gehen. Du möchtest ein Erlebnis verbinden mit der Musik, die du magst. Also es hängt alles miteinander zusammen. Aber das, was uns besonders macht an der Stelle, ist dieser analoge Moment. Das ist dieses Gemeinschaftsding, diese Identitätsstiftung, Identifikation, Nähe. Nähe untereinander, Nähe zu den KünstlerInnen. So, und das Erlebnis herauszustellen und groß zu machen mit Adele, die eben 140 Meter Leinwand hat und 70.000 Leute umarmt sozusagen, wenn die da die Arme ausbreitet. Oder bei einem Festival, wo du Zelt an Zelt, Wohnwagen an Wohnwagen mit den anderen bist und fühlst dich in eine Familie aufgehoben und erlebst gemeinsam so einen utopischen Moment des ja, der Gesellschaft. Das sind die großen Erlebnisse, die suchen die Menschen und deswegen ist mir eigentlich auch nicht bange um die Musik in der digitalen Zeit.
Und da nochmal kurz zum Thema umsonst verfügbar. da muss ich natürlich rein. Wir nähern uns auch noch den Partnerschaften an, aber sagen wir mal, eine Anmerkung aus der Außenkurve, die man ja manchmal wahrnimmt, um uns als Branchen zu skizzieren, ist ja so ein bisschen: Naja, also guck mal, Recorded ist ja viel zu günstig geworden und Live ist viel zu teuer geworden. Das heißt, das ist ja letztlich ist das dieser Kontrast von, warte mal, wie kam das eigentlich, dass man heute für kleines Geld das Weltrepertoire streamen kann und früher, wir erinnern uns, schon für eine CD mehr bezahlt hat und gleichzeitig das Live-Erlebnis von auf so und so viel teurer geworden ist und. Da gibt es dann an vielen Stellen die Begründungen und so, das ist klar, aber das ist ja auch was uns unter erhebliche Spannung stellt in der Erwartung überhaupt, womit verdient man eigentlich Geld, wo ist wie viel Geld drin, welcher Kuchen muss sich vergrößern, wer kriegt wie viel vom Kuchen, das ist ja was in hohem Maße auch dann zu Missverständnissen führt, wo ja auch teilweise auch im politischen Raum, auch bei erfahreneren Mitdiskutanten, immer noch der Eindruck entsteht, dass unsere Mitglieder hier eigentlich am Live-Geschäft verdienen und entsprechend partizipieren an diesen erheblichen Zuwächsen, wo wir ja auch wieder in dieses Abgrenzen reinkommen, wo es uns aber immer unwohl wird, weil wir sagen, nee, es geht uns doch gar nicht darum, jetzt wieder zu erklären, wer was erfunden hat oder wer wo wie viel Aktien drin hat, sondern an der Stelle aber dieses, weil du gerade natürlich Triggerwarnung so gibt's ja umsonst, Wie schafft man es, das im Bewusstsein auch, wir haben über unternehmerische Aspekte gesprochen, noch besser zu verankern, dass eben, wie du sagst, eine Adele-Show unheimlich teuer ist, dass im Streaming entsprechend das Pricing auch in dieser schwierigen Zeit um die Jahrtausendwende abgerutscht ist und trotzdem in der Gesamtbranche man Geld verdienen kann, wenn man Erfolg hat, klar. Mhm. Wie ist da deine Wahrnehmung auf den aktuellen Stand der Debatte?
Also das Pricing im Musikindustriebereich, das kommentiere ich jetzt nicht. Das machst du erfolgreich oft überall und die Diskussion, die ist zum Teil ausgeufert. Was die Preisentwicklung bei uns betrifft, sind die ja sehr nachvollziehbar, weil wir können ja belegen, wie die Produktionskosten sich entwickelt haben. Und die Inflation spielt da rein, aber eben auch andere Faktoren. Unter anderem, vor allem auch gerade im Festivalbereich spürbar, die Künstlerhonorare haben sich eben auch sehr dynamisch entwickelt. Zum Teil haben sie sich verdreifacht seit Corona. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Unter anderem liegt es aber daran, dass die Künstlerinnen und Künstler sehr stark auf Live-Einnahmen angewiesen sind. Und zwar nicht nur sie selber, sondern auch ihre Umfelder. Mhm. Und das sind objektiv zu belegende Faktoren, die man gut oder schlecht finden kann. Aber es ist eben ähnlich wie in anderen Lebensbereichen auch. Klar. Die teurer geworden sind, die Kugel Eis, nach meiner Erinnerung kürzlich noch 10 Moment. Pfennig.
Ja, genau, Donau-Esching, der kleine Johannes kauft sich die Kugel Eis für 10 Pfennig.
Die Mark war mal wahnsinnig was wert. So, aber diese Preisentwicklung, die spürt jeder bei sich zu Hause. Wenn du essen gehst, was kostet das Schnitzel heute, was hat es vor 10 Jahren gekostet? Zigaretten, Benzin, ich habe keine Ahnung, alles Mögliche ist teurer geworden. So, und wir müssen aber in eine andere Debatte rein. Das ist die, und ich glaube, dass du dahin wolltest, das ist die Frage von Wert und Preis.
Ja.
Also, was ist es uns wert? Und da ist eine gefährliche Lehre, die alle sich in ihrem Leben gezogen haben aus der Digitalisierung, dass alles das, was digital ist, eigentlich ja kostenlos ist. Das ist so der Eindruck, den man hat. Das ist aber nicht so. Irgendeiner muss die Rechnung am Ende bezahlen.
Exakt. Und wenn es dann auch noch die illegalen Umsonstangebote gibt, die in einem harten Kampf von uns erstmal gestellt werden mussten, ist aber eine bestimmte Wahrnehmung und ein bestimmtes, sagen wir mal, auch Preisgefüge ja schon etabliert. Und damit sind das, also hängt uns heute noch in den Klamotten, klar. Deshalb meinte ich vorhin, die Preise sind ja zu einer Zeit entstanden, wo nicht zuletzt wir als Branche mit dem Rücken an der Wand standen, weil uns die Märkte zusammengebrochen sind durch die illegalen Nutzungen. Mhm. Aber nochmal zurück zur Partnerschaft. Das ist ja der Punkt, wir sprachen vorhin schon drüber, um die Künstlerinnen und Künstler herum gibt es eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Partnern. Wie erlebst du dieses Zusammenspiel zwischen deinen Mitgliedern und meinen Mitgliedern? Und natürlich ist es immer so, wie überall, wenn der Erfolg erstmal da ist, dann waren alle diejenigen, die Künstlerin zuerst entdeckt haben, im Zweifelsfall in irgendeinem kleinen Club oder an einer anderen Stelle. Wie lässt sich das einfach ganz entspannt von Case zu Case wieder neu diskutieren? Oder hängen wir da noch an alten Bildern teilweise? Weil gerade auch dieses Thema Club, ich meine, wir haben oft Runden, wo wir drüber sprechen, wie war das damals und wer ist wo entdeckt worden? Alles total schön. Wo wir aber ja auch wieder bei Digitalisierung sind und diese Effekte von, naja, wen hat man wo entdeckt und wie kriegt man jemanden dann vielleicht aus einem TikTok-Video irgendwann mal in den Club und wer glaubt an wen, wer glaubt an welche künstlerische Fähigkeit? Wie schnell schafft man es überhaupt heutzutage, ein Konzert hinzustellen, was ja auch eine ganz neue Dynamik erzeugt hat? Mhm. Ist das dann halt wirklich was von Genre zu Genre, von Künstler zu Künstler, von Band zu Band wieder neu diskutiert werden muss? Oder kann man da jetzt unseren Hörerinnen und Hörern was mitgeben? Nicht das Geheimrezept, das haben wir beide nicht, aber wie schaust du da drauf, auf die Partnerschaft rund um die Künstler?
Also es ist sicherlich maßgeschneidert in jedem Fall. Und darin liegt ja auch ein Stück der Weisheit in der guten Künstlerentwicklung, die ja strategisch ist, wo es auf die richtigen Partnerschaften, auf die richtigen Momente, auf die richtigen, die richtige Zielgruppenansprache ankommt und so. Aber jetzt mal ganz abstrakt, bedingen sich diese beiden Felder sehr, weil der Ort mit der stärksten Musiknutzung ist der, der aus Recorded herauskommt. Also die meisten Stunden von Musiknutzung erlebe ich ja auch selber im Kopfhörer und nicht im Konzert. Und die großen Reichweiteversprechen sind auch an das geknüpft, was aus Recorded herauskommt. Sei es dann vor allem im Stream dargeboten oder eben auch über TikTok oder solche Plattformen. Aber letztlich ist das alles aufgenommene Musik, die eben die Chance hat, große Reichweiten zu erzielen. Da hört die Geschichte aber nicht auf, weil dort eben nicht die großen Gelder fließen. Das ist so ein, jedenfalls auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler. Die zweite Frage ist deswegen, wo können die dann ihr Geld verdienen? Da kommen wir jetzt zu live. Wo können die ihr Publikum wirklich längerfristig substanziell binden oder wo müssen sie es tun? Das ist live. Und an der Stelle greifen die beiden Systeme Hand in Hand und die Künstlerentwicklung eben auch. Aber sicher ist, dass nur ein TikTok-Erfolg noch lange keine Tickets in größerem Maße verkauft und kein Einkommen sichern kann.
Ja, und da ist natürlich die Frage, also das ist jetzt natürlich, du steigst jetzt durch deinen Blickwinkel sehr stark ein, weil das Thema Bindung und Bindung, ne? Und da sind wir ja schon in einem Umfeld, wo die Frage, wie monetarisiert TikTok, also brauchen wir nicht lange reden. Das ist übrigens auch nicht das Thema, die Künstler, für die Künstler monetarisiert das nicht so, sondern das monetarisiert für alle nicht so. Und dann bist du wieder beim Thema, was ist Promotion für was? Also wo findest du Trends? Wo bist du an dem nächsten Thema dran? Aber eben auch für Künstlerinnen und Künstler, und das haben wir ja auch jetzt in den letzten 10 Jahren an vielen Stellen gesehen, ist es halt aber doch eben ein Thema der Fanbindung. Ja. Und dieses Nahsein, was an vielen Stellen eben vor Ort in einem besonderen Maße, once in a lifetime, in einem besonderen Setup, vielleicht sogar kurz vor der Sonnenfinsternis erlebt wird, alles fein. Mhm. Aber ich glaube, auch da sind wir ja mittlerweile in einer Welt, wo auch für Künstlerinnen und Künstler dieses, ja, nee, ich will schon an überall sein und ich möchte das auch das eine mehr, das andere weniger bedienen, weil sich eben gerade auch die generationelle Musiknutzung so sehr geändert hat. Also und das führt ja auch wieder zum Thema, okay, was ist das Clubgeschäft, was ist das Festivalgeschäft, da gibt es dann auch wieder bestimmte Trends. Aber ist das was ihr strategisch auch so innerhalb des Verbandes euch näher anguckt? Oder kann man diese Schnittmengen so eben doch wieder nur Case by Case ranzoomen und sagen, ah, wie ist denn das passiert? Wie hat es der Künstler geschafft, aus einer TikTok-Community ein schnelles Konzert
zu machen? Ja, das ist ein bisschen Case by Case, aber es betrifft uns, selber, wenn wir uns überlegen, eine Tour aufzusetzen oder den richtigen Ort für einen Künstler, für einen Act zu finden, dass du dann versuchst zu bemessen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da 2000 Tickets verkaufe oder sind es eher 500 oder lohnt es sich in Nürnberg, in Fürth und in Erlangen zu spielen oder lasse ich es lieber und mache nur einen der drei Orte.
Wo du ja viel mehr Daten hast mittlerweile, ne? Also genau, es ist transparenter geworden.
Ja, da gibt es diverse Anbieter, die einen dabei unterstützen, die Social Media Aktivitäten, die Downloads, die Ticketverkäufe und so etwas kalkulierbarer zu machen vielleicht. Mhm. Aber auch da hast du immer Gegenbeispiele. Du kannst auch immer irgendwie den Beispiel von einem Act nennen, der auf TikTok gigantisch war und plötzlich nichts verkauft hat. Mhm. Und woran liegt das dann? Das kann so viele Gründe haben. Und das ist ein bisschen der Charme auch unserer Branche, dass der richtige Moment, der Zufall, solche Dinge auch immer mal eine Rolle spielen. Das macht das Geschäft aber zum Teil hart kalkulierbar.
Ja, und dann jetzt, wenn wir wieder darauf kommen, so was eint denn auch unsere Branchen, was ist in unserer Branche hinterlegt, ist natürlich, dass man im Übrigen ja auch im wirtschaftlichen Interesse möglichst langfristige Künstlerkarrieren etabliert. Ja, und da bist du nämlich genau wieder bei, was sind kurzfristige Erfolge, was sind kurze digitale Trends, was ist eine Logik von kleineren Konzerten, die aber nicht wachsen. Also das ist ja auch was, wo das Thema Wachstum ist ja nicht nur, ich habe in dem einen Monat so und so viel mehr Fans oder so und so viel mehr Streams aktiviert, sondern es ist ja auch over time eine Aufgabe, die uns verbindet.
Total. Nein, also der langfristige Künstleraufbau, der lange Weg, den man zusammen mit Künstlern geht, das ist unser Geschäftsmodell. Wir nennen das Circle of Life. Verzeih bitte dieses etwas platte Wortspiel, aber das, darum geht's. Es geht darum, dass eben, keine Ahnung, Ed Sheeran mal 300 Clubshows gespielt hat, ohne jeden Erfolg in England in einem Jahr und im darauffolgenden Jahr plötzlich als Support Act richtig gesetzt war und seither fliegt. Es geht darum, dass wir eine Menge Bands nebeneinander auf Tour schicken und eine wird dann so groß und spielt das Geld wieder ein, was du in die anderen investierst. Das ist die alte 10-zu-1 Regel, die ihr mal formuliert habt. Es ist an der Stelle wichtig, zusammenzuarbeiten. Und wir schauen mit Freude darauf, wenn jemand noch ein Album-Deal kriegt und nicht nur ein Single-Deal, weil dann nämlich langsam ein abendfüllendes Programm auch zustande kommen kann, um eben dann auf Tour wirtschaftlich zu werden als Band. Und diese Mechanismen zeigen ja deutlich, wie sehr unsere Branchen miteinander arbeiten müssen.
Genau, und da bist du, also spannend, dass du den Album-Deal ansprichst, weil das ist ja nicht nur, kriegt man einen Deal, sondern auch, wo will man künstlerisch hin? Und dann natürlich gibt es die Fantasie, um da etwas aufzubauen. Dann kriegt man den Album-Deal. Und dann ist aber wieder der Punkt, in den Album-Deal investiert ja nicht ihr, nicht YouTube, kein anderer Anbieter, sondern da investieren unsere Mitglieder. Und entsprechend wird da auch etwas geschaffen, was dann, sei es künstlerische Fähigkeit demonstriert, sei es Menschen erreicht, sei es. Das ist aber ein schönes Beispiel. Aber lass uns noch mal ganz kurz, weil wir jetzt wirklich hier, wir merken, wie viele Themen wir haben und vertiefen könnten. Nochmal so die.
Ist doch eine Doppelfolge, hast du gesagt.
Genau. Eine ungeschnittene Doppelfolge. Ja. Heute 3 Stunden.
Ja. Genau. Für die Marathon trainieren zu Hause.
Ganz genau. Ja. Richtig. Stimmt. Das wäre mal noch. So Thema Branche, BDKV, aktuelle heiße Themen für euch. Was ist das, wo du gerade hier im politischen Raum die Top-Themen siehst? Was ist das, was euch maßgeblich antreibt, umtreibt?
Ja gut, das ist Teil der Grundaufgabe gewesen, die ich vor 3,5 Jahren beim BDKV übernommen habe, war eine Intensivierung der politischen Lobbyarbeit in Berlin und ein bisschen auch in Brüssel, weil wir nicht, wie gesagt, auf Subventionen hinaus wollen, sondern auf Rahmenbedingungen. Uns reicht das auf der einen Seite, aber wir sind auch angewiesen darauf, dass wir Rahmenbedingungen haben, die das wirtschaftlich kalkulierbar machen. Ja. Und jetzt in der aktuellen Regierung sind das Thema Arbeitszeitflexibilisierung, das Thema Statusfeststellung, Scheinselbstständigkeit, Stabilisierung der Künstlersozialkasse, die Ticket-Zweitmarktregulierung ist auch ein großes Thema, sowohl im Verbraucherschutz als auch für die Artists oder auch die Veranstaltenden. Ganz wichtiger Punkt. Das sind alles so Themen, aber darüber hinaus habe ich noch, also dann wird es eine Doppelfolge.
Eine Cliffhanger reingebaut, wenn Johannes dann...
Wenn ich mal aushole.
...ausholt und dann doch noch über die KI-Regulierung
sprechen. Gnade euch Gott.
Und Musterverfahren bei besonderer Nachfrage. Ja, also spannend, weil es natürlich da, wir haben vorhin über die juristische Ausbildung gesprochen, auch die eine Parallele in unserem Leben. Aber da wird es natürlich jetzt bei den Themen, die du benannt hast, gerade auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen greifbarer, weil es halt andere Regulierungsbereiche sind.
Ja.
Und wir ja bei uns in der Branche das Thema haben, dass wir oft sehr stark auch in den urheberrechtlichen Elfenbeinturm hochgezogen werden. Siehe jetzt die aktuellen KI-Regulierungsherausforderungen, urheberrechtliche Novellen und ähnliches. Wie ist das? Ist das was du, wo du froh bist, dass du das nicht auch noch auf dem Tisch hast? Oder ist das, kommt das auch näher?
Ja gut, nee, also das Thema KI, das betrifft uns in allen Lebensbereichen, aber es betrifft den Bereich Recorded Musik in einer anderen Dramatik als den Bereich Live, das ist ja klar. Aber du bist auch happy, dass du das Thema Zweitmarktregulierung bei Tickets dafür nicht hast. Also insofern haben wir da, das ist ein Spezialisierung.
Manche nennen das Arbeitsteilungshandel.
Genau, und jetzt komme ich wieder zu dem, genau, darauf wollte ich eben hinaus, dass wir deswegen gerade politisch stark sind, weil wir Koalitionen bilden und uns gegenseitig unterstützen. Und natürlich unterstütze ich die KI-Regulierung, die geht mir nicht am vorbei. Weil es für euch ein ganz relevantes Thema ist.
Auflösung der Doppelfolge, woran ist Johannes vorbeigegangen?
Genau, noch ein Cliffhanger. Wir müssen weitermachen hier. Nee, aber die entscheidende Sache ist eben, wir sind eine winzige Branche, wir sind aufeinander angewiesen, wir sind untereinander wahnsinnig vernetzt wirtschaftlich. Und wenn das ein Thema ist, was für euch so ein ja essentieller Dealbreaker ist, dann unterstützen wir euch an dieser Stelle. Und ähnlich ist es so, dass wir Unterstützung aus den anderen Branchenverbänden erfahren in Themen, die uns vor allem wichtig sind und den anderen nicht ganz so sehr auf den Nägeln brennen.
Das war eigentlich schon das Schlusswort, aber ich drehe noch einen dazwischen. Ja. Ich drehe noch einen dazwischen, weil du vorhin auch, du hast Brüssel angesprochen. Ich weiß, dass das auch was ist, was dich sehr um- und antreibt. Ich weiß aber auch, dass das Thema Großbritannien für dich auch nicht ganz unwichtig ist. Mhm. Und da wollte ich jetzt nach dem, was du zuletzt gesagt hast, nochmal kurz rüberschauen, nämlich was können wir lernen von den Briten, dass man dieses, wir sind eine kleine Branche, sind die dort auch vielleicht ein bisschen stärker im politischen Bewusstsein hinterlegt, weil es ist ja schon spannend, mit welcher Grundsätzlichkeit dort, okay, kleine Einschränkungen, popmusikalische Belange in den Raum gestellt werden. Ist auch nicht alles super, so möchte ich es jetzt gar nicht platzieren. Aber es ist ja doch spannend, wie wir in diesem globalen Musikbusiness immer wieder darauf kommen, dass wir in Deutschland nicht diese politische und wirtschaftliche Wahrnehmung unserer Branche haben, wie sie in anderen Ländern ganz entspannt vorgelebt wird, was auch teilweise ein anderes Debattenumfeld nach sich zieht. Hast du da schon eine Idee für Learnings? Wie können wir daran?
Ja, Sigmar Gabriel war mein Popbeauftragter der Bundesregierung. Und das war der einzige Versuch. Ich wollte das gar nicht lächerlich machen gerade. Das war ja immerhin mal ein Versuch, das im Politischen zu verankern, hat aber nicht verfangen. Und wir können die Engländer darum beneiden, wie bei denen, die das Thema Pop, spätestens seit Tony Blair, aber eigentlich wahrscheinlich immer schon, in so einer besonderen politischen Wahrnehmung war. Wir können sie nicht beneiden um manche Förderrealitäten, die haben, denn auch wenn die jetzt gerade mehr Geld in den Markt reintun, muss man ja auch drauf gucken, woher die kommen. Und die Kulturförderung in Deutschland ist schon exorbitant hoch im Vergleich zu allen anderen Ländern auf der Welt. Ja. Und gewisse Best Practices gibt es in England, aber auch in Frankreich oder in anderen Ländern. Aber wir starten schon auf einem ganz guten Niveau hier. Das, was die dort an Festivalsterben erlebt haben die letzten Jahre, das ist in der Dramatik weit weg von dem, was wir im Markt haben. Die Preissteigerungen dort sind auch viel höher noch gewesen als bei uns. Auch wenn das Publikum dort bereit ist, viel, viel Geld auszugeben für Kultur, also mehr als hier. Und insofern ist es doch ein anderer Markt, was ein großer Unterschied ist. Und das mag bei der politischen Wertschätzung für das Thema Popkultur auch eine Rolle spielen, ist die wirtschaftliche Bedeutung von Export. Also in England ist die Popmusik ein wirklicher Exportschlager. Und das ist ein Aspekt, bei dem wir auch einhaken im Schulterschluss mit unseren britischen Verbandskollegen, dass wir auf Brüssel zugehen, um zu versuchen, dass wir die Folgen, die der Brexit für das Touring-Geschäft ausmacht, abzumildern mit einheitlichen Visa-Regelungen, mit anderen Logistikregelungen. Jetzt war es nicht besonders hilfreich, dass es gerade wieder einen Regierungswechsel gab in England. Wir warten, aber jetzt machen wir gerade wieder einen Brief auch an die Regierung, genauso wie an die Kommission fertig, um eben die Gespräche fortzusetzen, die auch schon angefangen hatten, worüber wir sehr glücklich waren. Also ich war in Brüssel und beim Parlament und bei der Kommission zusammen mit einer britischen Delegation. Das war ein ausgesprochen spannendes Erlebnis. Und die Gespräche und die Zuwendung, die wir dort erleben, die ist gut, allerdings immer eingebettet in ganz, ganz große, auch andere Themen. Also zwischen England und der EU sind mehr als nur Kultur-Touring-Fragen.
Gleichwohl hat uns der Brexit natürlich in besonderem Maße betroffen, was vielen nicht so aufgefallen ist in der ersten Runde. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt die Sonderfolge direkt anmoderieren und uns dann auch noch über unsere Doppelbesteuerungsthemen unterhalten, danke, Johannes. Danke für das Gespräch und dass wir jetzt weiter gemeinsam mit im Sinne der Branche, der erweiterten Branche daran arbeiten, dass das entsprechend sich verbessert.
Klar, weiter gemeinsam. Und vielen Dank für die Einladung.
Danke. So, das war die Spätsommerfolge von For the Recorded. Und ich bin zusammen mit Johannes Ewerke, dem Geschäftsführer des BDKV, heute mal tief in die Live-Branche eingetaucht. Ich hoffe, dass die Bezüge, die wir hergestellt haben, die Fragen rund um Partnerschaften zwischen unseren Mitgliedern, seinen Mitgliedern bis hin zu Digitalisierungsfragen, wer entdeckt Künstler, wer platziert Künstler, wie entstehen große Tourneen heute, einiges auch für euch dabei war. Mir hat es gefallen und ich bin gespannt auf eure Bewertungen, die Kommentare und insgesamt das Feedback. Bis bald. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.